Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider. Heute habe ich einen lieben Kollegen zu Gast, der, das kann man glaube ich so sagen, eines der Bücher zur politischen Lage im Moment geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, ob er das wusste, als er es geschrieben hat, dass es so aktuell werden würde, so akut werden würde, wahrscheinlich nicht. Das Buch heißt Lasst uns offen reden, warum die Demokratie furchtlose Debatten braucht, und es geht um Fragen, die angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl immer wichtiger werden. Zum Beispiel, wie geht man in der politischen Debatte miteinander um? Ist es ratsam, zu bestimmten Themen lieber gar nichts mehr zu sagen? Und natürlich, warum geht unsere Gesellschaft immer weiter auseinander? Was hat das auch mit der politischen Debatte zu tun? Und was sind eigentlich die großen Denkfehler in der öffentlichen Auseinandersetzung? Die hat er nämlich auch herausgefunden. Und über all das spreche ich heute mit dem Bestsellerautor, mit dem mehrfachen Bestsellerautor, schaffen wir auch nicht viele, Sachbuch und Belletristik, Konstantin Schreiber. Lieber Konstantin, großartig, dass es heute geklappt hat. Du bist in diesem Podcast zwischen Christian Lindner und Robert Habeck.
Oh.
Was sagt uns das?
Als nicht? Knautschzone jetzt, ja, damit da nicht die Funken sprühen.
Genau. Oder? Hast du, das fand ich interessant, das passte ja auch gut. Oder anders erstmal angefangen, als du dieses Buch geschrieben hast, konntest du ja nicht ahnen, dass es eine Bundestagswahl gibt, die vorgezogen ist. Du konntest auch nicht ahnen, dass Olaf Scholz auf einmal so auf seinen ehemaligen Finanzminister einprügeln würde, verbal. Und man merkt jetzt schon, dass die Debatten wie immer im Wahlkampf schärfer werden. Wie scharf, werden wir gleich noch besprechen. Das hattest du alles gar nicht im Blick.
Nein, natürlich nicht. Also, wobei ich immer sagen muss, mir ging es jetzt oder geht es bei der Betrachtung im Buch ja gar nicht erstrangig um Politik und darum, wie dort jetzt, sagen wir, miteinander gestritten wird, sondern eher zwischen uns Bürgern, Bürgerinnen, also im täglichen Leben, weil ich glaube, da haben viele Menschen, das merke ich auch, wenn ich unterwegs bin, inzwischen so das Gefühl, da wird es ungemütlich, sobald man sich irgendwie zu bestimmten Themen äußert. Ne? Also mir ging es eher so um das, ne, wenn du und ich oder Erna Müller draußen irgendwie was sagen möchte zu ihrer Sicht auf die Welt, dass sie inzwischen manchmal Angst hat oder sich fragt, tue ich das jetzt wirklich oder lasse ich lieber bleiben.
Was aber natürlich auch damit zu tun hat, dass in der Politik, ich habe gerade wieder Peer Steinbrück in mehreren Talkshows gehört, der gesagt hat, das Problem ist, dass wir in der Politik bestimmte Dinge gar nicht mehr ansprechen, weil wir glauben, wir können es den Leuten nicht zumuten. Das heißt, wir sagen die Wahrheiten gar nicht. Es ist auch ein Thema, was du sagst, aus einem anderen Zusammenhang, dass man bestimmte Themen nicht mehr anspricht, weil man ihnen vielleicht keine Bühne geben will, zum Beispiel, was total falsch ist. Also ich will damit sagen, die Politik lebt das ja in Teilen so ein bisschen vor oder hat es vorgelebt, um bloß dem anderen nicht auf die Füße zu treten.
Sicherlich. Also ich glaube, die Themen finden politisch oder auf politischer Ebene schon alle statt, aber eben bei manchen Akteuren inzwischen exklusiv und bei anderen dann nicht, weil man sagt, sobald man also bestimmte Dinge, sei es eben Zuwanderung, um jetzt ein besonders heikles zu nehmen, anspricht, macht man sich ein bisschen gemein mit Ansichten einer bestimmten Partei. Also das ist ja auch ein Vorwurf, der dann sehr, sehr schnell in Richtung mancher Politiker geäußert wird. Ja, diesen Effekt gibt es ganz definitiv.
Und das, um gleich mal vorwegzusehen, du sagst, das ist halt der größte Fehler, einer großer Fehler, dass man sagt, Leute, man darf bestimmte Themen nicht ansprechen, weil man damit sozusagen das Geschäft bestimmter Gruppierungen bedient.
Ja, so würde ich es gar nicht sagen. Ich würde andererseits sagen, weil das eigentlich undemokratisch ist. Ne? Also Demokratie lebt ja gerade davon, dass die Dinge auf den Tisch kommen können und wir darüber streiten und am Ende zu einem Kompromiss kommen oder auch nicht. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man eben nicht zueinander findet und sagt, okay, du siehst es so, ich sehe es anders. Und das ist ja auch in Ordnung. Auch das ist ja so ein Kern von Demokratie, es auszuhalten, dass man sich eben nicht einigt. Aber das Wesen ist ja gerade, ne? Es darf alles gesagt werden, es darf alles diskutiert werden und das muss alles möglich sein, es muss alles möglich sein, auf den Tisch zu packen, um dann darüber zu streiten. Und wenn man das nicht tut, dann hat man Demokratieproblem.
Und das ist ja, der Kern von Demokratie ist ja immer Streit gewesen und das ist ja unstrittig sozusagen. Wir haben uns ja immer gestritten. Die Frage ist, was hat sich verändert? Da fand ich eine interessante Passage in deinem Buch. Du beschreibst, dass Dagmar Berghoff so etwas wie Shitstorms eigentlich nie erlebt hat, sondern das war, muss man übrigens auch mal dazu sagen, jetzt Dagmar Berghoff, ehemalige Tagesschausprecherin, da merkt man, wie alt man geworden ist. Also ich hatte neulich hier zwei Kolleginnen, wo es dann um Tagesschausprecher ging und dann, ja, Konstantin Schreiber und Dagmar Berghoff. Und die waren Anfang 30, denen sagte Dagmar Berghoff nichts. Ich weiß nicht, ob man denen das vorwerfen kann, aber Dagmar Berghoff erlebte also nur, das war eigentlich große
Bewunderung.
Ja. Ne? So. Du schreibst in dem Buch, als du angefangen hast im Fernsehen, war das auch so.
Ja. Definitiv. Also ich habe ja einen kleinen Umweg gemacht. Ich habe Jura studiert, habe in der Bank gearbeitet und bin 2007, glaube ich, war das, dann in den Journalismus abgebogen, damals in Berlin bei N24 und war auch drehen draußen mit Kamerateam in der Stadt. Und wenn wir irgendwo aufgeschlagen sind, dann kamen sofort Leute.
Oh, das Fernsehen.
Ja, genau, wollten mit einem reden und bist du berühmt oder wollten selber ins Bild, haben sich hintereingestellt. Also man musste immer aufpassen, dass die nicht 3-4 Mal vorbeigegangen sind, um irgendwie im Bild aufzutauchen. Also das, da gab's nichts Kritisches. Mhm. Ja, und nein, ich kann mich an nicht eine Situation erinnern, wo jemand gesagt hatte, bäh, Fernsehen oder sowas. Und das war bei mir gefühlt schlagartig anders 2015 mit der sogenannten Flüchtlingskrise, wo ich auch viel draußen war, gedreht habe noch für meine Serie Mahaba bei NTV damals. Da waren wir auch genau viel in Berlin unterwegs, insbesondere auf der Straße, haben mit Leuten gesprochen, haben gedreht. Und eine Sache ist mir da besonders in Erinnerung geblieben. Also ich stand vor der Kamera und es ging ein Mann vorbei und schnauzte laut vor sich hin, das ist ja schlimmer als in der DDR früher. Mhm. So, es gab auch andere Anfeindungen, so, aber das hat sich mir so besonders eingeprägt. Der wollte auch gar nicht mit mir reden, der hat auch nicht gebrüllt, aber der hat das so zu sich ganz bestimmt gesagt. Und ich habe mich lange gefragt, wie kommt der da drauf? Also das war für mich so ein Moment, der hat sich eingebrannt. Und inzwischen ist es ja so, dass es, also ich kenne auch ein paar Kollegen, die aufgehört haben, als Reporter draußen zu arbeiten, weil sie gesagt haben, sie halten das nicht mehr aus. Also sie halten die Bedrohung auch teilweise nicht mehr aus, die physische Bedrohung, die Beschimpfung, die Dauerkritik, die im reellen Leben später noch auf Social Media sich fortsetzt. Da gibt es Leute, die sagen, ich mache das nicht mehr. Und auch der Nachwuchs, der, wenn ich mit jüngeren Leuten spreche, sie frage, ob die Journalisten werden wollen, da kommt ganz häufig, ja, ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Mhm. Also es hat sich gewandelt von einem Beruf, der bewundert wird, hin zu einem Kampfberuf.
Und so ein bisschen ist es für die Politik aber auch. Ich glaube, das war schon immer, die Bewunderung für Politik war schon immer etwas weniger angesiedelt als damals für Fernsehjournalisten. Aber hat sich da auch gewandelt. Du selber hast ja auch irgendwann gesagt, du äußerst dich nicht mehr zum Thema Islam zum Beispiel. Das ist der gleiche Mechanismus am Ende, ne?
Ja, es ist der gleiche Mechanismus in Teilen. Wobei, ich muss das schon ein bisschen herleiten. Mhm. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht per se angstgeleiteter Mensch, ganz im Gegenteil. Ich habe aber in dem Kontext, also nach diesem Tortenangriff in Jena vor etwas über einem Jahr, mich schon einerseits gefragt, wozu bin ich denn Journalist geworden? So, da kamen all diese Fragen in mir ja auf und auch diese Erinnerungen und Reflexionen, wie war denn das früher? Und das war nicht, um hier, sagen wir, politische Stellvertreterkriege auszufechten, sondern weil ich an der Welt interessiert war. Ich fand das so toll. Ich kam, wie gesagt, aus dem Jura-Studium, wo man hinter Aktenbergen verschwindet. Und ich fand es so schön, die Welt zu sehen und unterwegs zu sein, spannende Menschen zu treffen, Zeitgeschehen zu erleben. Aber ich fand es, also es war für mich kein Thema zu sagen, ich will hier Themen besetzen, um mich dann dafür oder dagegen zu streiten oder kloppen zu lassen. Mhm. Das war für mich so ein Punkt. Und das andere ist natürlich, dass mit dem Abs in der Tagesschau es vielleicht nochmal zusätzlich schwierig ist, ja, also weil es nochmal heftigere Reaktionen hervorruft. Und also keiner zwingt mich ja, das zu tun, aber ich glaube, wenn man sich entscheidet, den Job zu machen, dann bringt es vielleicht auch eine gewisse Zurückhaltung mit sich, ja.
Kannst du dann verstehen, dass es Menschen gibt wie Ricarda Lang, wie Kevin Kühnert, wie andere, die sich einfach große politische Talente, die sich aus unterschiedlichen Gründen wahrscheinlich aus der Politik zurückziehen. Aber ich muss sagen, wenn mir jetzt einer anbieten würde, wobei ich finde es total interessant. Ich würde sehr gerne in der Politik arbeiten. So, ich finde es total interessant, was die Leute machen. Aber wegen all dieser Begleiterscheinung käme ich nicht ansatzweise auf die Idee und bin froh, dass es Leute gibt wie Robert Habeck, wie Olaf Scholz, wie Christian Lindner, die auch nach solchen Rückschlägen einfach weitermachen. Ich finde, es ist nichts, ich sehe jetzt nicht mehr viel Erstrebenswertes, weil die Nachteile so überwiegen, dass die Vorteile kaum noch zu erkennen sind, aus meiner Sicht.
Naja, ich denke schon, dass Politik eben eine Sonderrolle einnimmt, weil Politik ist natürlich, sagen wir, der Marktplatz, wo auch geschrien wird. Mhm. Also auch in dem Konstrukt einer Demokratie, ja. Also das ist ja wirklich der Ort, wo es zur Sache gehen kann und auch soll. Und das war ja früher auch nicht nur nett. Also ich meine, wenn man sich Strauß anschaut und auch Schmidt-Schnauze. Also wir haben ja Helmut Schmidt irgendwie auch ein bisschen verklärt, muss man ja mal sagen.
Ja, es war früher viel schlimmer.
Ja, eigentlich schon.
Also im politischen Bereich, im Bundestag wird gar nicht so viel geschrieben.
Eben. Also, und was ich sagen wollte, gerade er, der nachher so als Grand Seigneur irgendwie rauchend über der Politik schwebte und so besonders herkam, der hat ja auch schlimm ausgeteilt in seiner Zeit. So, also das war überhaupt nicht weniger schlimm. Ich glaube aber auch, das Berufsbild oder die Demografie des Politikers hat sich ja durchaus auch gewandelt. Also Strauß und Schmidt, um jetzt bei den beiden zu bleiben, ja, die waren Berufspolitiker, haben aber, glaube ich, da einen mäandrierenderen Weg hinter sich gehabt. Natürlich haben wir jetzt hier eine Riege von sehr jungen Politikern, die vielleicht auch aus einer sehr behüteten Umgebung plötzlich ins Rampenlicht kommen und dann in dieser rauen Umgebung sich wiederfinden und da vielleicht auch, wie formuliere ich es jetzt vorsichtig, ohne Ihnen zu nahe zu treten, weil ich finde, das ist absolut nachvollziehbar, aber dann da ein Stück weit vielleicht noch nicht so vorbereitet sein.
Ja, Ricarda Lang hat das ja jetzt gesagt nach ihrem Rücktritt, wenn sie hat manchmal selber nicht geglaubt, was sie gesagt hat und wie sie bestimmte politische Entscheidungen verkauft hat, nur um eben nicht angreifbar zu sein. Ja. Und das natürlich dann umgekehrt. Also ne, wir sagen, wir lass uns doch offen diskutieren, lass uns doch richtig streiten, lass uns auch richtig krachen. So ein bisschen wie beim Fußballplatz, 90 Minuten Volldampf und danach sind wir aber alle wieder Freunde. So. Also offensichtlich gibt es ja auch eine Sehnsucht bei den Menschen danach, dass es Politiker gibt oder Menschen gibt, die Klartext reden.
So, absolut.
Absolut. Olaf Scholz sagt, ist nicht meine Sache, ich rede nicht Klartext. Wird dafür die gesamte Legislaturperiode irgendwie kritisiert. Dann spricht er einmal Klartext. Einmal. Und da gibt es auch welche, nämlich bei der Entlassung von Christian Lindner. Gibt es auch welche, die sagen, Mensch, toll, aber sofort kommen die anderen.
Kommt und Angela Merkel vor allem.
Angela Merkel sagt, also so geht's. Also was ich damit sagen will, irgendwie, es ist extrem schwer. Es gibt einerseits so eine Sehnsucht nach dem, aber das hätte er jetzt aber auch nicht machen dürfen.
Ja, wobei, also man muss natürlich auch mal den individuellen Kontext so ein bisschen sehen. Da ist so einer, der kommt nicht aus dem Quark und dann ausgerechnet in der Situation, wo ihm das um die Ohren fliegt, da verliert er so ein bisschen die Kontenance. Also, dass man da fragen kann, warum jetzt ausgerechnet jetzt und warum nicht mal an anderer Stelle, finde ich schon auch ein Stück weit nachvollziehbar. Also, und
egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reise-Upgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sichere dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Ich fand es auch ein bisschen unschicklich, dass sich Angela Merkel ausgerechnet jetzt, ja,
da nun, sonst sagt sie immer, ich äußere mich nicht über meine Nachfolge, aber in dem Moment, ja.
Ja, in dem Moment schon, aber das deckte sich komischerweise mit dem, was ich links und rechts in meiner Umgebung auch häufig gehört habe. Also wie entsteht so ein Eindruck? Ja, vielleicht eben durch dieses Gefälle, ne? Da ist so einer, zu dem passt es dann irgendwie auch nicht.
Was bedeutet das jetzt, wenn wir auf den Wahlkampf gucken? Wenn wir sagen, wir müssen, lass uns offen reden. Robert Habeck, Christian Lindner und Olaf Scholz waren jetzt bei einer bei Joko und Klaas, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ne, wo sie dann so sich gegenseitig versprochen haben, dass man fair miteinander umgeht und dass man den Ton wahrt. Und ich habe so gedacht, warum tut ihr das eigentlich? Weil ich hatte bisher in der deutschen Politik nicht den Eindruck, dass es da irgendwie einen Mangel an Freundlichkeit und Höflichkeit miteinander gibt. Also es ist ja immer noch auf einer Ebene, die bei Weitem nicht bei dem ist, was zum Beispiel in den USA passiert ist.
Ja, und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich zwick mich ja sowieso auch bei dem Auftritt und auch ansonsten. Ich meine, also das Groteske ist ja, was ist denn das jetzt für ein Angebot? Das sind ja genau die gleichen Akteure, die jetzt jahrelang da zusammen gearbeitet haben. Also da fliegt etwas um die Ohren und die drei gleichen Personen versuchen einen wieder davon zu überzeugen, dass sie das besser können, wenn nur der andere nicht gewesen wäre. Also das finde ich extrem schwierig. Also weil sie waren ja Teil dieses Konstrukts und unterschwellig wirklich die komplette Verantwortung ja abzuwälzen auf den jeweils anderen, weil das geht ja damit quasi einher. Ne? Also wäre der nicht gewesen, dann wäre das hier ein überragender Erfolg. Und bitte stimmt jetzt so, dass ich jetzt hier ohne die anderen da auskomme. Ist eine finde ich, nahezu groteske Situation. Also
können wir gleich mal zu, mir fehlt noch ein, ich habe natürlich eben Fehler gemacht, Christian Lindner war bei Joko und Klaas nicht dabei, sondern natürlich Friedrich Merz.
Ja, Friedrich Merz
natürlich. Aber das finde ich interessant, das habe ich in der vergangenen Woche ja auch versucht mit Christian Lindner zu besprechen, zum Thema Machtwillen, und man kann das bei allen Vieren sehen, bei Friedrich Merz ja auch. Ich meine, das sind ja alles Leute, die schon Punkte hatten, wo jeder normale Mensch gesagt hätte, ich höre auf. Also ne, bei Olaf Scholz war es G20, bei Olaf Scholz war es Niederlage SPD-Parteivorsitz. Friedrich Merz ist dreimal angetreten, um CDU-Vorsitzender zu werden. Robert Habeck vielleicht das Heizungsgesetz. Gut, Christian Lindner. Ich glaube, Christian Lindner würde nicht mal zurücktreten, wenn die FDP nicht über die 5% kommen würde, weil er dann sagen würde, naja, jetzt ist ja meine Verantwortung.
Ist das wahr?
Ich glaube, er hat das ja hier in dem Podcast gesagt, dass er sich in dem Wahlkampf jetzt an 2012 erinnert. Wahlkampf in NRW, da hat die FDP damals, ist sie von 2-3% auf 8,5%, 8,6% gekommen. Was ich damit sagen will, ist, wenn man zurücktritt, wird man ja politisch nichts mehr. Also treten Leute, die diesen absoluten Machtwillen haben, den du auch brauchst, um ganz nach oben zu kommen, die treten halt per se gar nicht zurück.
Aber ist das so, laut Hörser Schnarrenberger, die damals zurückgetreten ist und da aber in der Wahrnehmung sehr gewonnen hat, weil gesagt wurde, sie ist für ihre Ideale eingestanden?
Toll. Also das ist, ich glaube, das ist richtig. Also ne, das ist so, wenn man so tritt zurück und sagst, für einen Moment kriegst du Applaus. Ne? Ich erinnere bei Ricarda Lang, als die zurückgetreten sind, und Omid Nuripur, wo gab es den größten Applaus von Sarah Wagenknecht. Das verstehst du? Aber den Applaus willst du nicht. Ja, du hast für den Moment hast du diesen moralischen, aber du bist dann halt erledigt. Weißt du? Und deshalb treten Leute, so Menschen, die es wirklich weit bringen werden in der Politik, erkennt man daran, dass sie nicht zurücktreten, weil sonst würden sie es nicht weit bringen.
Ich weiß nicht, ob das so ein Naturgesetz ist. Ich meine, auch Sarah Wagenknecht, gut, die ist jetzt nicht auf den Sprung, Bundeskanzlerin zu werden, aber wenn man auch anschaut, was da, also auch zu sagen, ich hau jetzt hier aus der Linken ab, um es salopp zu sagen, ist ja ein quasi Rücktritt. Ja.
Stimmt.
Und sie ist sehr präsent, hat eine große Gefolgschaft, ich glaube, weil sie sich auch so als Renegade und Outlaw irgendwie darstellt. Also ich weiß nicht, ob das so eindeutig ist, weil andererseits gibt's ja schon auch diese Frage und diese Ermüdung. Also weil das bedeutet ja auch, also Personen stehen ja für Menschen auch für etwas, ne? Sprich Heizungsgesetz oder vielleicht auch mal für einen Erfolg oder ne, also für verschiedene Dinge. Und das ist ja nicht inhaltlich beliebig austauschbar. Unendlich. Ich glaube, man kann schon verschiedene Themen im Laufe seiner Zeit für sich entdecken und auch wieder verlieren. Aber bei diesen Leuten, also Scholz, Lindner, auch Merz, also mit so einer langen Genese, ab einem gewissen Punkt wird es ja auch unglaubwürdig.
Das ist halt die große Frage. Ich muss da immer denken an Vergleich im Sport, dass Roger Federer, mal Roger Federer, heißt Roger Federer, du weißt es, du bist der Sprecher.
Nein, ich glaube, wir sagen Roger.
Roger. Mhm. Der hat mal gesagt, was glaubst du, wie viel, also mit Punkte, ne? 15-0, 30-0, 40-0. Wie viel Prozent seiner Punkte hat er tatsächlich gewonnen?
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Karte erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Karte und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.
Nicht Spiele, nicht Dings, nicht Sätze, sondern Punkte. Kann man nicht wissen. Man schätzt es immer. Schätz mal.
Prozent. Wie viele seiner Punkte er gewonnen hat.
Genau. Also insgesamt von allen.
Von allen Spielen, die er gemacht hat.
Also Roger Federer, ne? Irgendwie, das ist ja der super Megastar, der hat alles gewonnen.
Jetzt im Prozent oder?
In Prozent. Da hat er 70%, hat er 80%. Es sind 52-53%. Das heißt, der hat ungefähr genauso viele Punkte verloren, wie er gewonnen hat. Will damit sagen, wenn der dann verliert ein wichtiges Spiel in Wimbledon und tritt dann zurück, dann weiß man auf jeden Fall, der wird das nächste Spiel, der wird nicht wieder Wimbledon gewinnen, weil er gar nicht mehr da ist. Und ich glaube, so ein bisschen ist es so, kann man es bei Friedrich Merz ja sehen, am Ende wird wahrscheinlich jetzt jemand Kanzler, der zweimal daran gescheitert ist, CDU-Vorsitzender zu werden, der auch.
Aber er ist ja im Grunde auch ein Beispiel dafür. Der war ja weg.
Er ist wieder gekommen.
Er ist vielleicht nicht zurückgetreten, aber der war ja so weg, wie man nur weg sein kann eigentlich.
Genau, also du darfst dich sozusagen mit dieser Niederlage, glaube ich, nicht abfinden, sondern musst immer daran glauben. Deshalb erzählen ja auch solche Leute, wenn du jetzt Daniel Günther und Henrik Wüst so fragst, also junge CDU-Leute, wenn du die fragst, ob sie Kanzler werden wollen, dann werden die niemals Nein sagen. Weil das wäre sozusagen schon der Anfang vom Ende. Aber wir verlaufen uns, weil ich muss ja darauf zurückkommen, dass du, also wir verlaufen uns nicht, ich verlaufe mich und du, armer Kerl, musst darauf antworten.
Alles gut.
Ich finde es interessant, dass du in deinem Buch eigentlich die drei entscheidenden Punkte bei dieser Wahl genannt hast. Was werden die drei entscheidenden Themen sein? Du erzählst sie in einem Kapitel, wo es um die Frage geht, was erwarten wir eigentlich von Demokratie? Da ist der erste Punkt, du verbesserst mich immer, wenn ich quatsche. Der erste Punkt ist, was erwarten die Leute in einem demokratischen System, das für ihren Wohlstand gesorgt ist, dass der Wohlstand gesichert bleibt. Und ist dieser Wohlstand nicht mehr gesichert, ist damit automatisch verbunden ein Zweifel, ist das System das Richtige? Kann man das so sagen?
Was verbinden Sie mit Demokratie, aber was trägt Demokratie?
Genau.
So würde ich es vielleicht
genau.
oder was setzt sie voraus?
Also Demokratie funktioniert vor allem dann, wenn die eigentlich ein gutes Leben haben erstmal rein, ne? Also wenn sie sich um nichts Sorgen machen müssen.
Genau, also dass der Staat dafür sorgt, dass eine Lebensgrundlage da ist. Und wenn die nicht mehr gegeben ist und wenn das bröckelt, dann glaube ich ganz fest daran, werden Rufe oder werden Zweifel an demokratischen Systemen lauter. Und ehrlicherweise ist mein Eindruck, dass wir das ja auch gerade erleben. Das ist ja interessant, dass diese schwierige wirtschaftliche Situation, die wir, glaube ich, jetzt gerade erleben, ja lange sich angekündigt hat. Sie wurde nur nicht wirklich gehört, also auf Seiten der Politik nicht und auch medial an vielen Stellen, finde ich nicht. Also ich habe das seit Jahren, ich mache ja viel, ne, Veranstaltungen auch links und rechts, Keynotes und Lesungen und so weiter und teilweise ja auch, wo Leute dann aus dem wirtschaftlichen Kontext dabei sind, die seit Jahren sich dann sehr, sehr kritisch geäußert haben, gesagt haben, Achtung, da kommt was auf uns zu, das funktioniert aus den und den Gründen nicht. Und jetzt ist es plötzlich da in der Wahrnehmung. Also lange Zeit haben wir ganz andere Themen immer im Vordergrund gehabt. Klimaschutz, Ukraine, so alles Themen, die wichtig sind. Aber Wirtschaft, das war darunter irgendwie verborgen. Und jetzt, wo es richtig brennt, ja, da ist es plötzlich ein großes Ding. Und da merken wir, dass es, glaube ich, zusätzlich Zündstoff sein kann, also stellen wir uns mal vor, die Wirtschaftsleistung, Arbeitslosenzahlen und so weiter im nächsten Frühjahr, unmittelbar vor der Bundestagswahl, kommen die Zahlen und werden noch schlechter. Menschen haben Angst vor ihrem Job, haben Angst vor Jobverlust und so weiter. Dass das natürlich Wasser auf die Mühlen derjenigen ist, die besonders laut und extrem schreien, kann sich jeder vorstellen.
Es ist ja noch absurd, dass du einerseits, hätte ich jetzt gedacht, weil worüber hier immer gesprochen wurde in den vergangenen Jahren, war, wir steuern in eine schwierige demografische Entwicklung. So, weil die Boomer rausgehen und dann plötzlich
fehlen. Wir brauchen Fachkräfte.
Und denkst du, okay, alles klar, das heißt, das Thema Arbeitslosigkeit wird in diesem Land nie wieder eins sein. So. Und auf einmal ist es andersrum. Du hast auch wieder fast 3 Millionen Arbeitslose aktuell, glaube ich. Und du hast also eine Entwicklung. Einerseits hast du einen extremen Fachkräftemangel und andererseits hast du Arbeitslosigkeit. Und das führt dann ja zu einem Thema, was ich jetzt erstaunlich finde, dass selbst junge Leute sich einfach mal für die Rente interessieren. Das heißt Junge, also ganz Junge sowieso, aber auch so welche so mit 40, 50, die sagen, Moment mal, was ist denn mit meinem Wohlstand in 10, 20, 30 Jahren? Wie lange muss ich eigentlich arbeiten und so? Weil die sich natürlich ausrechnen, die einen gehen raus und die anderen kommen gar nicht rein. Ja. Und wer zahlt das Ganze? Und ich tatsächlich, da ist ja so dieses Gefühl, irgendwie das System ist in seinen Grundfesten erschüttert.
Ja gut, und ich glaube, manche machen die Rechnung sehr viel konkreter, weil man kann ja ungefähr sehen, was man herausbekommt an Rente, wie die Lebenshaltungskosten jetzt schon gestiegen sind, dass es jetzt ja schon nicht reichen würde, um über die Runden zu kommen mit dem, was man am Ende bekommt. Und da muss man auch eigentlich ganz klar, also oder wäre es fast an der Aufgabe der Politik, das zu benennen, viele Menschen in diesem Land arbeiten in die Altersarmut hinein. Mhm. So, das ist eine ganz schlimme Realität. Auch da wieder, die, glaube ich, sich lange angebahnt hat, die aber die letzten Jahre aufgrund von anderen großen Themen nicht so im Fokus war. Und ich, aus meiner Sicht, ist es eine, wenn nicht sogar das große zentrale Thema der Zukunft, die Finanzierbarkeit von Systemen. Mhm. Ja. Also wir reden über Pflege, ja, aber überhaupt Gesundheitssysteme. Ja, wenn man sich da anschaut, auf welche wackeligen Beinen da inzwischen die Finanzierung an vielen Stellen ist. Und wenn man dann Kostenentwicklungen und Gehaltsentwicklungen und so weiter hochrechnet und sich anschaut, eben wie dann die demografische Entwicklung auf der anderen Seite ist, da kann einem Angst und Bange werden.
Aber müsste man dann tatsächlich, einige tun das ja, die aber nicht in Ämtern mehr sind wie Pierre Steinbrück, lasst uns offen reden, also der dann offen sagt, Leute, die Wahrheit ist die, damit ihr nicht in die Altersarmut reinrutscht, müssen wir länger arbeiten, die Gesamtarbeitszeit verlängern. Wir können uns, wir sind, glaube ich, die Nummer eins in Europa, mindestens wenn nicht weltweit, in Sachen Teilzeit. Das werden wir uns auch nicht mehr lange leisten können. Müssen viel mehr Leute aus der Teilzeit raus. Dafür brauchen wir wieder mehr Kita-Plätze und so weiter. Also das sind ja diese Themen, die irgendwie auch zum Teil nicht angesprochen werden, wenn man denkt, oh Gott, wenn wir das jetzt ansprechen, dann schieben wir die Leute entweder nach ganz links oder nach ganz rechts, richtig? Und das
vom Mechanismus würde ich sagen, stimmt es. Also ich bin ja nicht hier als Politiker, sondern Journalist. Ja. Insofern will ich jetzt nicht auf einzelne konkrete Aussagen oder Perspektiven da drauf springen. Aber es gibt natürlich verschiedene Punkte, über die man da diskutieren kann. Also oder die man sich anschauen müsste, überhaupt Ausgaben des Staates, also etwas, was ja inzwischen doch auch mal ein Thema ist. Mhm. Also wie üppig muss ein Beamtenapparat wirklich auf allen Ebenen ausgestattet sein? Wo fließt Geld hin? Also was kann man sich wirklich leisten, wo man sagen müsste, ist das essentiell oder ist dann die Gesundheitsversorgung, die für alle sichergestellt werden muss, nicht doch essentieller? Steuerliche Belastung auch sicherlich. Also wenn man so hohe Steuern zahlt wie in Deutschland, ich glaube nur Belgien hat höhere, eine höhere Steuerlast. Ja, international, wir hatten
das
höhere
Steuern.
Ja, okay. Ich glaube tatsächlich global, wenn ich da, aber das müsste ich nochmal checken. Aber das betrifft natürlich, klar, dann sagt man wieder, die Reichen kriegen dann auch mehr Geld, ja, aber es betrifft eben auch Menschen der Mittelschicht, die natürlich dann auch mehr privat vorsorgen könnten, wenn sie mehr netto drin haben, weil ich glaube, sich darauf zu verlassen, dass das, was ich an Sozialabgaben abführe, am Ende des Monats sich nachher realisiert in Form von einer ausreichenden Ausstattung im Alter, die Illusion, die würde ich jedem dringend raten, sich nicht mehr zu machen.
Und man muss es aber man muss es vielleicht zwischendurch mal offen aussprechen. Also auch, dass wir dass diese Zeitenwende, und damit kommen wir zum zweiten Punkt, den du ansprichst. Was erwarten die Leute von einer Demokratie? Wohlstand sichern. Und natürlich, ich weiß gar nicht, du hast es glaube ich gar nicht sozusagen, das ist keine Gewichtung, sondern es gibt drei Punkte, die sind glaube ich alle drei wichtig. Und Frieden sichern. So. Da würde mich interessieren, wie siehst du das? Gibt es viel Kritik daran, dass Olaf Scholz versucht, aus dem Wahlkampf auch so ein bisschen, also das Thema Ukraine schon in den Mittelpunkt seines Wahlkampfs zu stellen, zu sagen,
entweder kommt die Bombe oder
genau,
ich.
Ja. Oder ich,
also, genau, das ist so zugespitzt gesagt.
Genau.
Ja.
So, darf man das machen? Eigentlich ja, oder? Also, weil das ist ja auch, das finde ich auch so schön an dem Buch, weil ja sozusagen am Ende geht es darum, es darf jeder hier alles sagen. Das ist der Kern.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Darf was natürlich.
Ist es schlau, ist die Frage.
Ist es dumm, glaube ich nicht, weil er in der Tat da auch glaubwürdig ist, weil das seine Linie von Anfang an gewesen ist. So, also insofern ist es überhaupt nicht blöd. Und ich weiß halt nicht, ob angesichts der doch verschiedenen Krisen und diffusen Herausforderungen es, wie soll man sagen, redlich ist es wirklich nur darauf herunterzudampfen. So würde ich jetzt aus Bürgersicht sagen, weil ja, das ist ein Thema, was viele umtreibt. Das ist auch sicherlich ein sehr wichtiges Thema. Aber es gibt eben, wir haben ja schon über ein, zwei andere Themen gesprochen, auch andere Dinge, die wirklich irgendwie einer Lösung bedürfen, wo man einfach sagen muss, die letzten Jahre waren da nicht hilfreich, um Angela Merkel aus einem anderen Kontext.
Interessant ist dabei ja, dass sozusagen, wenn man Robert Habeck fragt, und wie gesagt, der ist nach der kurzen Weihnachtspause, ist er am Anfang Januar hier im Podcast, wenn Robert Habeck fragt, was ist der entscheidende, eines der entscheidenden Themen im Wahlkampf, dann sagt er halt nicht Krieg und Frieden, sondern er sagt erstens die wirtschaftliche Lage und Entwicklung dieses Landes und zweitens, haben wir auch schon besprochen, die Bezahlbarkeit des Lebens. So, das ist natürlich so, das sind so Punkte, wo man denkt, hallo, waren das nicht eigentlich die Ur, also die Urprobleme, die ursozialdemokratischen also, Themen, ne? Und umgekehrt ist jetzt sozusagen dieses ganze Friedensthema, ja, ist auch hat auch eine große Tradition in der Sozialdemokratie, aber eben hätte man ja eher bei den Grünen vermutet. Aber wie gesagt, deine These, Frieden sichern, schafft es eine Regierung nicht. Auch das ist eine Gefahr für die Demokratie, ne? Und das ist auch etwas, worüber man natürlich dann streiten kann.
Ja, wobei, also ich hatte es, glaube ich, als Sicherheit überschrieben. Das umfasst natürlich so Fragen wie Krieg und Frieden, aber natürlich auch Sicherheit im Alltag. Also auch das etwas, was als Thema die letzten Jahre größer geworden ist, weil es Vorfälle, also weil eine steigende Kriminalität tatsächlich auch zu beobachten ist und zumindest ein sehr diffuses Unsicherheitsgefühl in Teilen der Bevölkerung größer geworden ist.
Und da atmet man immer tief durch, wenn man denkt, Gott, jetzt darf man nichts Falsches sagen. Also man ist immer dieses Gefühl in den vergangenen Jahren und sagt dann, wie meinen Sie das? Verbinden Sie das mit der Flüchtlingskrise? Und auch da muss man natürlich irgendwie schon mindestens offen drüber sprechen können. Wenn es da Vorfälle gibt, dann ist das, und die gibt es ja.
Ja, und vor allem gibt es Zahlen, die ja, wenn man sich auch verurteilte Straftäter anschaut, die das belegen, dass es Menschen mit Migrationshintergrund überproportional oder also nicht entsprechend des Anteils an der Bevölkerung dort vertreten sind. Also das kann man nicht abtun als etwas, was man sich einbildet, sondern das ist ja tatsächlich belegbar.
Und das ist aber jetzt so, ne, dann sagt so jemand wie du, der sehr bekannt ist, diesen Satz und muss man damit rechnen, zack, für bestimmte Leute, ach guck mal, jetzt ist er, dann bist du in der Ecke auf einmal, ne?
Ja, beziehungsweise, was habe ich da? Es gab ja mal so eine Statistik derjenigen, die angeklagt sind. Ich glaube, das war eine dieser Erhebungen, aus denen hervorging, dass ein großer Anteil
Der Fakt stimmt.
Ich möchte nur sagen, welche Mechanismen es dann gibt. Also ich glaube, das war vor einem halben Jahr oder so kam eine Statistik raus, Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund bei den Angeklagten, ich glaube, es war, oder bei den Beschuldigten oder Angeklagten in Strafsachen so. Und dass der sehr, sehr hoch war. Und da wurde dann allen Ernstes gesagt, na, das seien keine aussagekräftigen Zahlen, weil die sind ja nicht verurteilt. So. Also, aber der Anteil war so hoch, wo man auch sagen muss, Mensch, also, wird man wirklich denken, dass so viele jetzt da freigesprochen oder zu Unrecht verurteilt werden? Also, dass auch da Zahlen, die schon, glaube ich, eine gewisse Aussagekraft implizieren, dann versucht werden, als nicht aussagekräftig eben abzutun. Also es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, das in Zweifel zu ziehen.
Ganz interessant, die Diskussion kann man ja auch nachvollziehen, die Frage sozusagen.
Dann gesagt wird, ja gut, das ist halt, weil es eine Ungleichbehandlung gibt. Ne? Also deswegen sind viele, also sagen nicht alle, aber es gibt dann so Stimmen, die sagen, ja, warum sitzen so viele Menschen mit Migrationshintergrund im Gefängnis? Ja, weil die nicht fair behandelt wurden. So.
Ja, das ist ja das Thema auch hier, auch in deinem Buch, mit dem breiten Raum und die Frage, wie weit sozusagen glauben wir noch an Fakten und wie weit ist eigentlich jeder Fakt auch schon eine Meinung bis hin zu die Erde ist eine Scheibe, wo dann man sagt, ja, woher weißt du denn, dass die Erde rund ist? Also interessante Diskussion. Dritter Punkt, und das ist natürlich auch einer, vielleicht der wichtigste, und die Frage ist, wie kriegt man das hin? Die Menschen wollen mit ihren Meinungen ernst genommen werden und mit dem, was sie sagen, ernst genommen werden. Hast du den Eindruck, das gilt für viele? Viele glauben, nicht mehr gehört zu werden?
Das ist ja, also, na, was heißt gehört zu werden? Das ist ja noch ein Unterschied. Also ob ich gehört oder ob ich ernst genommen werde. Also für mich ein Bild waren da schon die Corona-Proteste, wo ich auch Jahre später als Journalist sage, da haben wir uns nicht in jedem Fall mit Ruhm bekleckert. So. Da gab es natürlich viele ja, wie sage ich es jetzt vorsichtig, also eigenartige Auswüchse sicherlich, das habe ich auch gesehen und vieles, was man vielleicht doch nicht so unbedingt ernst nehmen konnte, aber es gab auch sicherlich Menschen, die Angst hatten oder die Fragen hatten, die nicht einverstanden waren mit manchen Dingen, was ja aber in der Demokratie, also solange ich da jetzt nicht militaristisch irgendwie unterwegs bin, sondern einfach eine Frage habe, zweifle oder vielleicht auch etwas nicht gut finde, was ja erstmal legitim ist. Mhm. So. Und ich glaube, dass da sehr pauschal Menschen als Corona-Leugner oder Schwurbler oder wie auch immer abgetan wurden, die wir echt verloren haben. Mhm. Das ist bis heute, wenn ich auf Lesungen oder Diskussionsveranstaltungen bin, ein großer Punkt, da melden sich immer welche. Ja, natürlich ich auch als jemand, der in der ARD zu sehen ist, denen das wichtig ist zu sagen, dass das für sie eine Sollbruchstelle war, wie sie Medien akzeptiert haben, dass sie sich nicht ernst genommen fühlten oder nicht gehört fühlten. Und ich, ja, so diese Corona-Aufarbeitung, weil so viele andere Dinge passiert sind, hat ja nie wirklich auf allen Ebenen stattgefunden. Dann kam schon Ukraine-Krieg. Aber für mich wäre das ein Punkt gewesen, da kritisch zu hinterfragen, haben wir auch Menschen, die einfach Fragen und Zweifel hatten, das zugestanden oder wurden die sehr pauschal abgetan?
Und da muss man dann neu über,
als ein Beispiel,
muss man neu über links und rechts nachdenken. Du schreibst irgendwie zusammengefasst, ich versuche es zusammenzufassen, ja, also die sozusagen diese linken Gruppierungen, das sind am Ende die immer so sagen, wir wissen, wo es moralisch hingeht, ne? Wir sind die Guten und weil wir die Guten sind, sind die anderen, die nicht so denken wie wir, die Bösen, so. Das ist kurz, vielleicht sagst du gleich noch was dazu. Und umgekehrt, auf der anderen Seite, auf rechts, das sind halt diese Leute, die sagen irgendwie, wir fühlen uns nicht mehr ernst genommen, wir fühlen uns nicht mehr gesehen, wir fühlen uns an die Seite gedrängt, wir sind eigentlich gar kein Teil mehr. Wenn Politiker oder andere Medienleute über uns reden, haben wir das Gefühl, die meinen uns nicht. Das ist sozusagen, glaube ich, da ist die Spaltung der Gesellschaft ganz gut beschrieben, fand ich.
Ja, und auch mit den unterschiedlichen Wirkungsweisen. Also ich habe ja nun das, ich weiß nicht, ob man sagen würde, Glück, dass ich ja Shitstorms von allen Seiten kenne. Mhm. Ich habe diese Flüchtlingssendung, so wurde sie damals gemacht, bei NTV moderiert und habe da also massiv Hass und wurde massiv von rechts angefeindet. Mhm. Und das war vor allem sehr blutrünstig. Mhm. Also das war auch wirklich, meine Lieblingszuschrift war, ich werde dich finden und zersägen. Und man schon denkt, also wer hat denn da, welche Fantasien schlug man da an manchen Leuten? Oder ich knall dich ab, du linke Sau. Also bei dir brennt ja noch Licht zu Hause, bei mir kann man nicht sehen, ob Licht brennt, deswegen war ich da relativ beruhigt so. Aber das hatte sehr schnell so dieses wirklich Gewalt-inhärente. Später dann mit Inside Islam so weiter kam der Shitstorm von der anderen Seite und das hatte eher so diesen Mechanismus zu sagen, das ist falsch, dass du das machst. Mhm. Ne? Das ist moralisch nicht in Ordnung. Also es hatte eine andere Weise, sich auch nicht mit dem Inhalt auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist ja in beiden Fällen das, was passiert. Also man schiebt etwas vor, um ja nicht. Und das, darum geht es mir auch mit dem Buch zu sagen, also wir müssen mal wieder inhaltlich reden und nicht nur uns mit Anklagen und mit Labeln gegenseitig versuchen, den Mund zu verbieten. So. Aber so wird es dann eben versucht, ne, indem ein bisschen pauschal gesagt, von rechts gesagt wird, ich hau dir aufs Maul, wenn du nochmal was sagst, und von links gesagt wird, also, was du sagst, ist moralisch vollkommen
schwierig. Übrigens, da sagst du das Gleiche wie Olaf Scholz, der Journalisten immer vorwirft, wir würden eigentlich nur Interesse daran haben, wer gegen wen gewonnen hat, ne? Ob jetzt die FDP sich durchgesetzt hat oder die Grünen oder, man sagt, ihr müsst doch, es geht doch nicht immer nur darum, sozusagen um das, wie ist das zustande gekommen, sondern vor allen Dingen um das, was. Ricarda Lang hat das jetzt auch nochmal betont, da ist vielleicht auch was dran, dass sozusagen, weil politische Themen teilweise so komplex sind, dass man sie versucht dann zu verkaufen, so wie man es halt so, ne, in so einer Battle. Auseinandersetzung, ein Battle, ne? Also der Lindner gegen Scholz und dann kommt der Söder und so. Das ist auch wahrscheinlich, das muss man sich als Medium anziehen. Was ich interessant fand, sich ja wirklich nicht anziehen muss, ist die Geschichte, dass irgendwie es in Deutschland nicht für alle Menschen, für alle Gruppen Medien gibt. Nee. Das ist, glaube ich, totaler Blödsinn, ne?
Nee, das sehe ich auch tatsächlich nicht so. Also ich glaube, wir haben eine so unglaublich vielfältige Medienlandschaft und natürlich eine Medien- und Pressefreiheit. Also man muss ja nur online mal anschauen, was auch jenseits der großen Publikationen und Websites und Sender da stattfindet. Also das überhaupt nicht. Ich glaube eben, dass diese Bubble-Bildung relativ weit fortgeschritten ist, ne? Also, dass ich mir eine Welt bastel im Zweifel, die das bestätigt, was ich sehe, und man eben da wenig alternativen Input nur noch bekommt. Aber nein, auch die Kommentare, die ich lese, und die Perspektiven, die einzelne Blätter mit sich bringen, das, glaube ich, ist sehr vielfältig.
Ist alles dabei. Wie kommen wir jetzt raus? Also wir kommen natürlich erstmal raus, dass wir jetzt diese Bundestagswahl haben. Bis dahin zoffen sich alle so ein bisschen, aber ich glaube, das erzählen wir jetzt auch wieder, dass das vielleicht ist die Politik gar nicht unser Problem. Vielleicht ist tatsächlich, müssen wir als Gesellschaft mal mit dem Hintern hochkommen, ohne dass es dafür eine Prämie gibt, ne? Also, also was ich damit meine, was muss sich ändern? Du hast gesagt, es gibt drei Denkfehler. Das eins haben wir schon drüber gesprochen. Man muss aufpassen, dass man nicht bestimmte Themen ausblendet aus der Diskussion, weil man Angst hat, damit zum Beispiel der AfD oder dem BSW eine Bühne zu geben, weil dann werden diese Themen nicht besprochen und bleiben dann exklusiv bei denen.
Genau. Also zum Beispiel, ja, aber also wenn es jetzt darum geht, wie kommt man da wieder weg? Das ist natürlich, wenn ich jetzt da sagen würde in einem Satz, das müssen wir tun, dann ist es so, dann glaube ich, wäre gut, aber...
Würde sich ja nicht setzen, genau.
Dann würde ich schon was anderes, glaube ich, machen. Aber so einfach ist es ja nicht. Man muss ja auch immer, glaube ich, genau überlegen, wovon spricht man denn jetzt? Genau. Politik ist irgendwie auch aus meiner Sicht ein etwas separater Fall, weil da sind Leute im Zweifel, die auch zum Streiten sich in ein bestimmtes Forum begeben haben oder in eine bestimmte Sphäre. So. Kommen wir vielleicht zum anderen Punkt, in dem ich mich so ein bisschen auskenne. Das sind die Medien. So. Vielfältige Medienlandschaft, ja, gleichzeitig schon eine auch wachsende Medienskepsis. Da gibt's inzwischen ja auch Untersuchungen zu, die das stützen, und ich erlebe es auch. Das war früher selten der Fall, sagen wir mal so vor 10-12 Jahren, dass eine Begegnung auf der Straße vielleicht, die das impliziert haben, mittlerweile auch aus der Mitte, also von Personen, die irgendwo bei einer Lesung meinetwegen wieder sind oder mit denen ich spreche, die jetzt nicht per se aus, wie soll man sagen, aus einer irgendwie dubiosen Umgebung stammen, sondern wirklich voll im Leben stehen, einen Job haben und die dennoch sagen, ich glaube das nicht mehr. Mhm. Ja, ich fühle mich schlecht informiert. So, das gibt es, und da ist natürlich auch die große Frage, wie kommt man da wieder raus? Weil dieser Vorwurf alleine, ihr seid doch nicht ausgewogen oder ihr berichtet doch nicht alles, der ist inzwischen so groß und so stark. Wie soll ich ihn denn entkräften? Ich kann ja nur sagen, es ist nicht so. Ja, dann sagt mir jemand, ich bin aber nicht überzeugt. So, was dann?
Schwierig,
genau. Es ist schwierig.
Ja.
Und da, glaube ich, muss man noch viel stärker darüber nachdenken, wie man auch belegbar, also nachweisbar, Meinungsvielfalt und Perspektivenvielfalt darstellen kann. Also ein Beispiel, wo ich fand, dass es eigentlich gut ist, war dieses Pro und Contra in den Tagesthemen. Ja, also weil da auch für jeden sichtbar ist, so war, dass man zwei sich entgegenstehende Perspektiven abbilden
und dass es die überhaupt konnte. Gibt,
weil sonst denkt man
ja, genau. Nee, dass die immer alle die gleiche Meinung
haben. Genau, da kann man es auch zeigen in der Diskussion. Das habe ich nämlich ganz häufig, dass dann eben dieser Punkt kommt, ja, glaube ich aber nicht.
Ja.
Und dann kann man sagen, na, das ist aber hier, guck mal hier, an dem und dem Tag in den Tagesthemen war das Thema und da gab es ein Pro und da gab es ein Contra. Und das da mit solchen Dingen kann man Leute zumindest zum Nachdenken bringen, weil man merkt, okay, offenbar, weiß ich nicht, habe ich das doch so richtig gesehen? Ist es irgendwie nur so ein diffuses Gefühl? Ich bin in dem Kontext auf ein ganz spannendes Experiment aus den Niederlanden gestoßen. Ich habe das auch im Buch erwähnt, weil ich wusste das gar nicht. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk in den Niederlanden. Wie der organisiert, das ist ja voll, also ein extremes Beispiel dafür. Ich breche es ein bisschen runter, da sagt man nämlich gar nicht, wir sind ausgewogen und objektiv, sondern jede Interessensgruppierung, die eine bestimmte Zahl an Mitgliedern, das ist als Verein organisiert hat, die bekommt einen eigenen Sender. Also die Evangelikalen haben Sender, die Muslime haben Sender, die Linken haben Sender, die Rechten haben Sender, und die tröten dann alle, jetzt ein bisschen salopp gesagt, ihre Perspektive in den Äther. Und das weiß aber auch jeder. So, also ich weiß, wenn ich den evangelikalen Sender sehe, da kriege ich ein evangelikales Programm. Interessanterweise der Vorwurf, ihr seid alle nicht ausgewogen, den gibt's in den Niederlanden nicht, weil das gar nicht behauptet wird. So, Also es gibt tatsächlich für dieses Modell eine erstaunliche Akzeptanz, erfordert aber sicherlich eine hohe Medienkompetenz von allen beteiligten offenen Bürgern, weil ich muss mir wirklich aus verschiedenen Angeboten im Grunde eine möglichst diverse Sicht selber zusammenbasteln. Also sie wird mir nicht als diverse Sicht zusammengestellt und ich konsumiere sie, sondern ich muss das selber machen. So ein bisschen wie man es jetzt aber auch online im Grunde auch schon tun muss.
Und da ist natürlich das Problem, dass man dann nicht weiß, irgendwie was stimmt nicht, was kriege ich. Also ich kriege das in Diskussionen auch immer mit, wo man denkt, wow, okay, wenn du dich, natürlich jetzt mein Friseur, der immer gern sagt, er sieht ganz viel über YouTube, ja. Hm. Aber natürlich auch dann, wo du denkst, wenn du dann sagst, ja, der Polizeipräsident hat das und das gesagt, wo du denkst, ja, es gibt keinen deutschen Polizeipräsidenten zum Beispiel. Und dann?
Aber deswegen sag ich nur, das ist natürlich ein zugespitztes Beispiel, aber so ein bisschen untermauern, dass man sich überlegen muss, wie kann man das entkräften auf eine Weise, dass es auch belegbar und sichtbar und beweisbar ist. Weil ich glaube, alleine mal zu sagen, wir sind nicht unausgewogen,
funktioniert einfach nicht. Ja. Ist so ähnlich wie mit, wir machen gute Politik, die Leute müssen spüren. Eine Frage, die sich jetzt sozusagen irgendwie durch diese Wochen zieht und die ich auch nicht beantworten kann, und du, mal sehen, ob du sie beantwortest, aber du musst es nicht im Detail beantworten, ist die Frage, viele Leute sagen mir, ich habe keine Ahnung, wen ich diesmal wählen soll. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, bin gespannt, was du siehst, ich kann es für mich sagen, da würde jetzt jeder denken, naja, Olaf Scholz, so. Aber nee, ich habe keine Ahnung gerade. Und zum ersten Mal, glaube ich, werde ich das ganz kurzfristig entscheiden und ich weiß noch gar nicht, wonach. Wie geht's dir so? Was erlebst du so in deinem Umfeld?
Ich hatte beim letzten Mal Also diesmal doch, ich sehe es für mich relativ klar, aber ihr wird das jetzt hier natürlich nicht offenlegen. Beim letzten Mal hatte ich größere Schwierigkeiten. Da war es für mich die Wahl des geringsten Übels.
Okay. Ah, okay, und das ist aber interessant. Es ist diesmal nicht für dich die Wahl des, also was die Leute erzählen, sagen, boah, der Scholz hat gezeigt, irgendwie er kann es nicht. Der Habeck, hat er auch Schwächen. Den Lindner habe ich noch nie ertragen und Friedrich Merz ist ja furchtbar. Das ist sozusagen, ne?
Ja, aber das ist ja genau das, was wir gerade so ein bisschen auch besprochen haben. Und da sträube ich mich innerlich. Mhm. Und so mache ich es auch nicht. Also es geht, ja klar, da sind Personen und die sind entweder sympathisch oder unsympathisch oder so, aber ich finde schon, mehr denn je geht es um Themen. Mhm. So. Und für mich zumindest auch. Also das und da sehe ich bei ein paar Themen recht klar.
Okay.
So, für mich, die ich für wichtig erachte und auch wie ich dazu stehe. Und deswegen ist es für mich keine Personenwahl. An dieser Stelle.
Hoffentlich wird es das nicht, genau. Lieber Konstantin, ich danke dir sehr. Tolle letzte Folge in diesem Jahr. kurze Weihnachts- und Neujahrspause. Frohe Weihnachten an alle Hörerinnen und Hörer. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann am 7. April vor allen Dingen, genau. Da gibt es den Podcast wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber am 7. Januar Robert Habeck in diesem Podcast. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Egal ob privat oder im Business, mit einer American Express Platinum-Karte erlebst du mehr von dem, was bleibt. Genieße Reiseupgrades, kostenfreien Zugang zu Airport-Lounges sowie Guthaben für Flüge, Hotels, Mietwagen und über 2000 Restaurants weltweit. Du hast dein eigenes Business? Mit der American Express Business Platinum-Card erlebst du finanzielle Freiheit durch verlängerte Zahlungsziele und Vorteile, die perfekt auf dich und dein Business zugeschnitten sind. Sicher dir jetzt deine Platinum-Card und sammle wertvolle Membership-Rewards-Punkte bei jeder Zahlung.